Лора, радио многогранного Ростока.
Дай нелинглюе, тоянда Ростока.
Radio for a diverse Rostock.
Radio para un Rostock muy diverso.
Radio è ciò che vuole Rostocknak.
Radio l'Italia del Maharati fi Rostock.
Radio prepestreci Rostock.
Radio für ein vielfältiges Rostock.
Herzlich willkommen zur Juli-Ausgabe der interkulturellen Sendung hier auf Radio Loro 90,2. Es begrüßen euch.
Hallo, ich bin Bessam.
Hallo, ich bin Suhed.
Hallo, ich bin Asya.
Hallo, ich bin Avin.
Hallo, ich bin Mahmoud.
Hallo, ich bin Rasha.
Wir haben heute wieder viele Themen für euch. Letzte Woche waren wir auf der Prosonova, auf der Rignitzberg. Dort gab es eine Lesung mit iranischen Märchen, die wir für euch aufgezeichnet haben. Wir blicken außerdem auf den G20-Gipfel zurück und sprechen mit Speziellen über die Perspektive der Elfenbeinküste. Dann haben wir noch die Veranstaltungstipps für euch und etwas für den Film Les Étoiles Thous Houjamp. Wir machen aber erstmal weiter mit Musik. Letztes Wochenende fand die zweite Prosonova statt, ein Literaturfestival, organisiert von Literaturhaus Rostock. Im Rahmen des Festivals gab es verschiedene Lesungen. Eine davon war eine Lesung iranischer Menschen vergetragen von Katjun. Er hört nun eine Liv mit Schnitt des Märchens von der Stadthafte. Turmur und dem restlosen Vogel.
Das heißt, die standhafte Turmuhr und der ratlose Vogel. Früh am Morgen flog ein Vogel über einen breiten, ruhig dahin fließenden Fluss und zog seine Kreise über die verschlafene Straßen einer Stadt. Er hielt Ausschau nach einem Ort, an dem er ein Nest bauen konnte. Der Vogel ließ sich auf einen Baum nieder und schaute sich um. Plötzlich stießen seine Augen auf einen Turmuhr am Marktplatz. Das ist Vogel.
Ich kann es nicht so gut sehen, was, er sieht weiß oder rot aus?
Weiß.
Weiß, okay.
Der Vogel näherte sich der Uhr von der Seite, betrachtete sie und dachte, ihre Uhrenkasten wäre ein geeigneter Ort, um ein Nest zu bauen. Meine Küken waren dort vor Krähen, Wind und Regen gut geschützt. Nach diesen Überlegungen fragte er die Uhr: Bist du es nicht leid, Tag und Nacht und immerzu im gleichen Kreis zu gehen, ohne jemals wieder zurückzukehren? Während die Uhr weiter lief, antwortete sie: Nein. Der Vogel hakte nach: Hast du nicht die Nase voll von den Stadtbewohnern? Nein, die Menschen stören mich nicht. Der Vogel sagte: Jedes Frühjahr komme ich hierher, doch schon bevor die ersten Herbstwinde einsetzen, denke ich an den Rückflug. Die Uhr erwiderte, seit vielen Jahren stehe ich hier an diesem Marktplatz. Ich habe an diesem Ort die schönsten Frühlingstage erlebt und sie mit gelben, weißen und violetten Lilien zusammen verbracht. In den Sommer habe ich die Kinder unter dem Fontänenhaare im Wind wehen lassen. Und ich habe auch die Herbste erlebt, in denen die Blätter um sich selbst herumtanzten. Ich bin alle Tage und Nächte durchgelaufen und habe die Augenblicke gezählt. Jede Stunde habe ich vor die Menschen geschlagen und morgens gerufen: Wach auf, der Tag bricht an. Der Vogel ließ nicht locker. Sie sind aber nicht aufgewacht. Sie haben dir nicht zugehört, wirklich. Wirklich, die Menschen mögen dich nicht. Du erinnerst sie an ihre ferne Jugend oder an vergangene schwere Zeiten? Ehrlich, die Menschen ärgern sich über dich. In diesem Augenblick kam ein Mann am Marktplatz vorbei. Er schaute auf die Uhr und ärgert sich: Es ist spät geworden. Wie schnell die Zeit vergeht. Was ich vorhatte, habe ich noch nicht geschafft.
Das war der erste Teil vom Märchen von der standhaften Turmuhr und dem rastlosen Vogel. Nach einer kurzen Musikpause hört ihr dann den zweiten Teil.
Nun hört ihr den zweiten Teil des Märchens von der standhaften Turmuhr, dem rastlosen Vogel, live mit Schnitten von der Prosanova. Das war das...
Ein alter Mann ging auf dem Bürgersteig entlang, blieb stehen, rückte seine Brille zurecht und murmelte: Oh, wie langsam die Zeit vergeht. Hoffentlich ist die Uhr nicht schon so alt geworden wie ich und ist eingeschlafen. Vor gut zwei Stunden habe ich das Haus verlassen, aber es ist immer noch nicht 7:30 vorbei. Der Vogel triumphierte leise. Siehst du, es ist besser, wenn du den Uhren... Kasten jetzt mir überlässt, damit ich darin ein Nest für meine Kinder bauen kann. Die Uhr entgegnete: Mit der Vergangenheit habe ich nichts zu tun. Ich schaue in die Zukunft. Ich gehe vorwärts und zähle die Sekunden und Minuten, damit die Menschen sehen, wie die Zeit vergeht, und lerne, jede Sekunde und Minute wertzuschätzen. Ich habe vor die Kinder. In diesem Moment kam ein Junge aus einer der Straßen angerannt und bog am Markt in ein anderer ein und wunderte sich: Sie hat schon wieder geschlagen. Es ist spät geworden, oh! Der Vogel sagte: Nun, so viel zu den Kindern. Wenn du nicht gegangen, sondern geflogen wärst, was hättest du nicht alles gesehen? Statt eines Gartens mit vielleicht mit Weilchen hättest du ein Feld voll mit Klatschmühlen gesehen. An was für wundervolle Landschaften du vorbeigekommen wärst. Die Uhr verstummte. Sie grübelte und murmelte kleinlaut. Auch wenn ich keine Flügel habe, wachsen die Kinder mit meinem Glockenschlag auf. Doch wenn sie groß sind, ziehen sie trotzdem wie Vögel in die Waldwelt. Der Vogel freut sich, denn er frohlockte, dass ihm die Uhr nun zu stimmen und ihr den Ohrenkasten überlassen wurde. Eine Mädchenstimme riss die beiden aus der Grübelei. Das Mädchen freut sich. Jedes Mal, wenn ich hier vorbeikomme, schlägt die Uhr für mich. Die Mutter wies es zurecht, diese Uhr schlägt für alle. Als ich so alt war wie du und über den Marktplatz ging, dachte ich auch, dass sie mir zuwinke und nur für mich schlüge. Aber sie ist ein Freund aller Stadtbewohner und nicht nur für uns. Nein, sie ist sogar der Freund uralter und ganze junge Bäume und sogar von Vögeln, die von weiter kommen. Als der Vogel das hörte, flog er still davon. Das Mädchen winkte der Turmuhr zu, lachte und sagte freudig zu seiner Mutter: Schau, die Uhr winkt mir auch zu.
Das war das iranische Märchen von der standhaften Turm. Ohr und dem gastlosen Vogel. Live gelesen von der Katjona auf der Brosanova.
Die Perspektive von afrikanischen Staaten kam beim G20-Gipfel letzte Woche viel zu kurz. Auch wenn der Fokus in diesem Jahr eigentlich darauf liegen soll, viel zu stellen kommen, Täter dieser Länder allerdings selbst zu Wort. Hierbei bei Loro ist das anderes. Ihr hört jetzt einen Redebeitrag der ehemaligen Sozialministerin der Elfenbeinküste Clotilde Oshii.
Merci infiniment. L'Afrique, pour beaucoup d'entre vous.
Vielen tausend Dank für die Einladung. Afrika wird repräsentiert durch viele tausende junge Menschen, Frauen und Männer, die, weil sie versuchen, an Europas Türen zu klopfen, im Mittelmeer sterben. Sie machen sich auf, um ein besseres Leben zu suchen.
L'Afrique, certainement pour vous, pour beaucoup d'entre vous, c'est le continent de la misère.
Für viele unter Ihnen bedeutet Afrika sicherlich die Misere, Krankheiten, Armut, Seuchen bzw. Krankheiten und Epidemien wie AIDS.
Mais ça, c'est ce que vous voyez de loin par rapport à l'Afrique.
Aber dieser Blick, das ist ein Blick aus der Ferne. Für uns Afrikaner und Afrikanerinnen bedeutet dieser Kontinent Afrika ein Reichtum. Das ist der reichste Kontinent der Welt in Bezug auf Rohstoffe, in Bezug auf all die Materialien, die der Westen benötigt.
On a de l'or, du pétrole,
Dabei handelt es sich um Gold, um Erdöl, um Coltan, all die Rohstoffe und Primärmaterialien, die der Westen für seine Industrien benötigt. Was passiert also, was ist der Grund dafür, dass Afrika sich nicht entwickeln kann, obwohl es all diese Rohstoffe und Reichtümer besitzt? Der erste Grund für diese Nichtentwicklung des Kontinents Afrika betrifft uns selber. Unsere Leader, also unsere Führer, sind in erster Linie Businessmänner, sie sind an den wirtschaftlichen Interessen und an ihrer eigenen Tasche interessiert und sie kümmern sich nicht um das Wohlergehen ihrer Bevölkerung. Und der zweite Grund und der sehr viel wichtigere Grund für mich ist der, dass die afrikanischen Länder unabhängig sind, ohne eine wahre Unabhängigkeit zu besitzen. Wir, die frankophonen afrikanischen Länder, sind unabhängig seit 1960. Wir sind also seit knapp 60 Jahren unabhängig. Aber all die Entscheidungen, die getroffen werden, die wirklich wichtigen Entscheidungen, werden von Europa, in diesem Falle von Frankreich, getroffen. Und diese massive Präsenz des Westens in unseren Ländern, die verhindert, dass sich Afrika wirklich entwickeln kann. Seit 60 Jahren gibt es diese berühmte Entwicklungshilfe. Die neueste Auflage ist dieser Marshallplan, den Frau Merkel vorschlägt. Aber all diese Pläne, die werden nicht funktionieren. Weil es so ist, dass diese ganzen Pläne, diese ganzen Hilfsangebote, diese ganze Entwicklungshilfe nicht der Bevölkerung zugutekommt, sondern im Wesentlichen dazu ausgedacht wurde, damit die wirtschaftlichen Kräfte im Westen profitieren. Und das Wichtige ist, dass der Westen uns selber denken lässt, dass er uns selber unsere Politik entwickeln lässt, damit politische Systeme und entwickelt werden, die korrespondieren mit unserer eigenen Art zu denken, mit unserer Realität und mit der Verfasstheit der unserer Gesellschaft.
Qui puissent être en conformité avec leur façon de voir le monde. C'est comme lorsque vous avez un enfant.
Das ist wie mit einem 18-jährigen Kind. Da ist es nicht mehr nötig, dass die Eltern immer von oben sagen, was es zu tun und was es zu lassen hat, sondern irgendwann muss es sich selbstständig entscheiden, was gut für es ist.
Donc lorsqu'on laissera l'Afrique prendre.
Wenn wir endlich unser eigenes Schicksal in die eigenen Hände nehmen können, wird Afrika die Welt und sich selber erstaunen. Man wird sehen, wozu wir in der Lage sind. Ich gebe euch ein Beispiel. Als wir in der Elfenbeinküste ein eigenes Gesundheitssystem, also eine Krankenversicherung, entwickeln und einsetzen wollten, hat die internationale Gemeinschaft, also in diesem Falle über unsere alte Kolonialmacht Frankreich, verhindert, dass wir diesen Plan umsetzen können. Wenn wir das hätten umsetzen können, so wie wir es uns selber vorgestellt haben, dann gäbe es heute in Westafrika, also in der Elfenbeinküste, weniger Krankheiten und wir stünden sehr viel besser da.
Das war ein Redebeitrag der ehemaligen Sozialministerien der Elfenbeinküste über die Perspektive eines Landes vom G20-Gipfel. Wir machen weiter mit Musik.
Kommen wir zu den Veranstaltungstipps. Noch bis zum 26. Juli läuft der Film zum Verwachsenen ähnlich im Livo Metropol. Der französische Film handelt von dem Paar Paul und Sally, deren Familien beide aus dem Senegal stammen. Sie sind glücklich und führen einen Blumenladen in Paris. Und um das Glück perfekt zu machen, dürfen die beide den kleinen Benjamin adoptieren, der aber wieder erwartend weiß ist. Sally und Paul verlieben sich trotzdem in Benjamin, müssen aber mit einer ganzen Menge vor Verurteilen und Problemen kämpfen.
Von 31. Juli bis 17. August findet die Internationaljugendbegegnung Wandering Star im Bitterweißhaus statt. Es nehmen Jugendliche aus Deutschland, Polen, Spanien, Irland und Italien teil. Geboten werden verschiedene Workshops, darunter zum Beispiel Breakdance oder Theater. Das waren die Veranstaltungstipps.
Uhr und 34 Minuten. Ihr hört die interkulturelle Sendung hier auf Radio Loro 90,2. Letzten Monat wurde im Rahmen des Festivals Contre le Racisme in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung der Film Les Auteurs Those Who Jump gezeigt. Der Film von Moritz Siebert, Estefan Wagner und Abu Bakar Sidibe zeigt die spanische Enklave Melilla. Dort steht eine hochgesicherte Grenzanlage, die die Geflüchteten davon abhalten soll, nach Europa zu kommen. Der Film zeigt vor allem die Perspektive des geflüchteten Abu, der auch die Kamera für die Dreharbeiten übernommen hat. Redakteurin Tini hat sich vorab mit Moritz Siebert über den Film unterhalten.
Les Auteurs, Those Who Jump. So heißt ein Film von Moritz Siebert, Estefan Wagner und Abu Bakar Sidibe. Moritz Siebert habe ich jetzt am Telefon. Moritz, ihr habt zu zweit begonnen, du und Estefan. Als ihr das Projekt gestartet habt, was sollte denn dabei entstehen? Was habt ihr euch vorgenommen?
In gewisser Weise war das ein Projekt, das Estefan und ich angefangen haben, wo wir im Grunde auch nicht wussten, was hinten bei rauskommt. Es war so ein bisschen ein Experiment, um ein bisschen auszuholen, hat begonnen damit, dass Estefan und ich uns getroffen haben. Wir haben uns getroffen und tauschten uns aus über Felder, wo die uns interessieren würden, um einen Film zu machen, und kamen dann beide auf die Situation an dem Grenzzaun von Melilla, der damals 2014 sehr stark präsent auch in den Medien war. Und sowohl Estefan als auch ich haben eine große Bewunderung für die Leute gehegt, die immer wieder in großen Gruppen auf diesen Zaun losgerannt sind und versucht haben, diesen zu überwinden und dabei auch große Schmerzen und Verletzungen in Kauf genommen haben und einfach einen wahnsinnigen Mut bewiesen haben, wie wir fanden. Als wir uns entschieden haben, dass wir versuchen wollen, ein Konzept zu entwickeln, um diese Situation herum einen Film zu machen, dachten wir, unsere Bewunderung, das, was unser initiales Gefühl war, das sollte sich auch in einer gewissen filmischen, ästhetischen Sprache wiederfinden. Und somit kamen wir dann zu dem Entschluss, dass wir sagten, okay, es sollte nicht ein Film sein, der nur von uns über diese Leute gemacht hat, sondern dass wir versuchen wollen, ein Projekt anzustoßen, anzufangen, wo wir so ein bisschen eine Kollaboration herstellen und deswegen auch die Kamera nicht von uns geführt wird, sondern die Entscheidung, was wird gefilmt, was kommt in den Film und was nicht, einer der Männer dort auf dem Gurugu übernehmen sollte.
Ihr habt bei den Dreharbeiten dann eben auch Abu kennengelernt. Er hat schließlich die Kameraarbeit übernommen und wurde zum Co-Regisseur. Wie seid ihr euch eigentlich begegnet?
Wie ich vorhin schon erzählte, wir hatten das Konzept, wir wollen dort nicht filmen. Wir sind auch nie losgegangen mit einer Kamera und haben selber gefilmt auf dem Berg Gurugu, dort wo die Communities aus dem mehrheitlich subsaharischen Afrika leben, um dann immer wieder diese Sprünge über den Zaun zu wagen. Also wir sind dort nicht hingegangen und haben gefilmt, was man hätte machen können. Man kann da hingehen und filmen. Aber wir wollten eben jemanden finden aus den Communities heraus, die ihr filmt. Wir haben einen Menschen gesucht, den haben wir gefunden, den Jesus Blascos, einen spanischen Journalisten, der in Melilla lebt, der seit 10 Jahren zu dem Thema arbeitet und mit den Communities auf dem Berg eben arbeitet als Fotograf und Journalist. Und der hat uns dann endeffektlich Abu vorgestellt. Abu, das war wirklich ein Glücksgriff, den Jesus Blasco, unser Intermediär, gemacht hat, weil man hat sehr schnell gemerkt, dass Abu einfach wahnsinnig Spaß gehabt hat am Film. Das drückte sich dadurch aus, dass er einfach sehr viel gefilmt hat, und er hatte auch, merkte man, er wollte was erzählen, er wollte was dokumentieren, er wollte eine Geschichte erzählen, er wollte ein Bild entwerfen von dem Leben dort auf dem Burubu, von ihm und seinen Brüdern.
Das hat eigentlich angefangen als Projekt, so mit intrinsischer Motivation, was ihr eben umsetzen wolltet und wo die finanziellen Aspekte, also wie finanzieren wir das eigentlich, gar nicht im Vordergrund standen. Nun ist es ja doch eine große Produktion geworden, ist als Kinofilm quasi auch zu sehen. Hat da irgendwann mal die Produktionsfirma mit eingegriffen und gesagt, okay, an den und den Stellen könntet ihr vielleicht doch dramaturgisch das auch anders gestalten?
am Anfang gab es keine Produktionsfirma, da gab es Estefan und mich, und wir haben mit relativ wenig finanziellen Aufwand sind wir eben dahin gereist, haben ein bisschen sowas wie kleine Kameras besorgt, die wir Abu und Baba gegeben haben. Das war nicht viel Geld. Und als dann das Projekt abgedreht war, das heißt, Abu ist über den Zaun gekommen nach 3,5 Monaten Film, dann haben wir noch ein paar Wochen weiter mit einem Freund von Abu, der hatte dann die Kamera gearbeitet, der ist nach 3 Wochen auch über den Zaun dann gekommen, und dann hatten wir gesagt, okay, wir glauben, wir haben jetzt genügend Material, um daraus einen Film zu machen, und das war der Zeitpunkt, das war Anfang 2015, wo wir sagten, okay, wir schauen, wir reden mit einer Produktionsfirma und schauen, ob wir eine Finanzierung hinbekommen, um dieses Projekt allerdings sehr schnell zu beenden, weil wir sagten, wir haben jetzt im Grunde das Material ist abgedreht, der Film ist abgedreht, jetzt wollen wir daraus relativ zügig auch einen Film machen, damit der gesehen werden kann. Und als wir dann im Schnitt waren, haben wir immer wieder, unter anderem auch den Produzenten, Schnittversionen gezeigt, dass, wie man das immer macht, um Feedback zu bekommen. Und die haben mir Feedback bekommen, aber das, was wirklich sehr interessant war, und das hing so ein bisschen damit zusammen, dass die auch wussten, diesen Film werden Estefan und Moritz und Abu zu Ende machen, ob mit oder ohne Geld. Das war sozusagen denen immer von Anfang an klar. Deswegen haben wir eine relativ starke Position zu sagen, das machen wir, wie wir wollen.
Das war der erste Teil des Interviews mit Moritz Siebert. Nach einer kurzen Musikpause hört ihr dann den zweiten Teil, und hier geht es weiter mit Orchestra Pacifico Tropical mit Rio Frio.
Ihr hört nun den zweiten Teil des Interviews mit Moritz Siebert.
Wie ist das Verhältnis zu Abu? Wie hat sich das entwickelt?
Abu und ich, dadurch, dass Abu in Deutschland lebt, Abu ist dann im Mai 2015 nach Deutschland gekommen und hat hier Asyl beantragt, und dadurch habe ich in Berlin lebender ein sehr, sehr enges Verhältnis zu Abu. Estefan lebt in Kopenhagen, deswegen sehen die sich beide nicht so sehr, aber sie kommunizieren viel. Und ich habe während des letzten Jahres 2016, wo der Film viel auch in Deutschland auf Festivals und dann eben auch im Kino lag, habe ich sehr viele Veranstaltungen zusammen mit Abu machen dürfen, wo wir gemeinsam den Film gezeigt haben, so wie wir es jetzt auch in Rostock machen werden. Und gleichzeitig steht natürlich auch sehr jetzt im Vordergrund, dass der Ausgang seines Asylverfahrens und die Versuche, eine Möglichkeit zu schaffen, dass Abu eben hier in Deutschland bleiben kann.
Ich weiß nicht, wie ihr euch da abgesprochen habt. Kannst du was zu seiner aktuellen Situation sagen?
Also ich kann soweit sagen, also wie das für alle Leute aus Mali leider der Fall ist. Abu lebt als Asylbewerber im noch laufenden Verfahren in Süddeutschland, in Kempten im Allgäu, und wartet im Grunde auf den Ausgang des Verfahrens, wobei relativ klar ist, dass der Bescheid negativ sein wird. Also so wie wir das jetzt auch erleben für Leute, die aus Afghanistan kommen und Asyl beantragen, sagt man ja, es gibt innerländische Fluchtorte, wo man also im Land hingehen könne. Also man sagt ja, also zum Beispiel die Leute aus Afghanistan, diese Region kommen, die umkämpft ist, dann könnte man ja nach Kabul gehen, so sagt man das mit Mali auch. Also wenn es im Norden Krieg geht, dann geht man bitte in den Süden, da sei es ja sicher. Und deswegen wird es ein negativer Bescheid geben. Und das heißt, man muss schauen nach anderen Wegen, ob man es schaffen kann, nicht, dass Abu hier bleibt. Also zum Beispiel Perspektive wäre, eine Ausbildung zu finden. Und das durchzubekommen, dass er die Ausbildung machen darf.
Und da arbeitet ihr gerade praktisch zusammen dann auch dran.
Das nimmt dieses Jahr, also das sind wir jetzt seit einem halben Jahr, seitdem es rechtlich auch die Möglichkeit gibt, dass Asylbewerber im Verfahren eine Ausbildung beginnen können und dafür eine Duldung bekommen. Seitdem sind wir da stark dran am Arbeiten, das zu versuchen hinzubekommen.
Genau, ich würde jetzt nur, damit du es weißt, mal die Aufnahme stoppen und das Interview so lange,
Das war das Interview mit Moritz Siebert über den Film Les Etudes Wu Jump. Wir dürfen gespannt sein, ob wir noch mehr von den Film machen, hören können. We'll be right back.
Wir sind jetzt schon wieder am Ende unserer Sendung. Die nächste Sendung findet am 19. August statt. Heute waren wir für euch im Studio.
Bassam.
Avin.
Mahmoud.
Rasha.
Ellen.
Asya.
Und damit verabschieden wir uns, sagen Tschüss und wünschen euch noch ein schönes Wochenende.
Diese Sendung und die dazugehörige Workshop-Reihe wird finanziell unterstützt vom EU-Förderprogramm Jugend in Aktion, ist aber letztlich nur möglich durch das große ehrenamtliche Engagement.